Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Selten haben wir in unseren Breiten so eine Auswahl an Obstsorten. Der Frühsommer ist unschlagbar, was das angeht. Und Beerenfrüchte, die kann man am Wegesrand finden. Man kann sie einkaufen oder man kann sie einfach naschen. Und gleich, da lernen wir, wie und wo wir sie pflanzen können. In der Domradio-Beratung geht es heute nämlich um Beerenfrüchte. Ich heiße Dagmar Peters und freue mich, dass Sie zuhören. Beerenfrüchte, die sind nicht nur lecker, sondern auch, man kann viele davon bei uns auch anbauen und ernten sozusagen. Die Klassiker sind ja so die Erdbeeren, Himbeeren, die Heidelbeeren, die Brombeeren, die man vielleicht am Wegesrand findet. Stachelbeeren sind vielen noch bekannt und Johannisbeeren, da ist es bei mir schon vorbei. Ich habe aber Gartenfachfrau Claudia Vogelsang natürlich eingeladen, wie immer zu unseren Gartensendungen. Und sie hat sich mal richtig reingekniet in das Thema. Und ich wollte gerne von ihr wissen, ja, die Klassiker, die jeder kennt, alles klar, aber was gibt es denn noch? Was gibt es Neues oder was gab es früher, was es heute nicht mehr so gibt? Oder gibt es vielleicht irgendwelche Beerenfrüchte auch, ja, die man so wieder ausgegraben hat von früher? Erstmal herzlich willkommen, Claudia Vogelsang.
Ja.
Wie sieht es denn aus mit den Beeren, die jetzt man gar nicht mehr so auf dem Schirm hat?
Also die sind schwer im Kommen, muss man sagen. Also so zum Beispiel die Mispel. Ist ursprünglich hier auch heimisch gewesen als Feldgehölz und ist sozusagen die Mutter aller Quittenpflanzen. Viele Quittenbäume werden auf Mispeln veredelt. Denn die Eberesche, also Sorbus Aucuparia, wo man früher übrigens den Zuckeraustauschstoff Sorbit von gemacht hat, da gibt es eine Form, die nicht so bitter ist, die man auch direkt ernten kann. Die hat einen ganz, ganz hohen Vitamin-C-Gehalt. Also die Wildfrüchte sind wieder sehr im Kommen.
Wie sehen denn diese Mispelfrüchte aus?
Mispelfrüchte sehen aus, sie sind klein, vielleicht so groß wie Kirschen und braun, weil vollkommen behaart. Und die Reste von den Blüten, die kleinen, da sind noch so kleine Zipfelchen dran, das kann man noch sehr deutlich sehen.
Was kann man dann davon essen? Kann man die so essen?
Genau wie Quitten steinhart und letztendlich kann man sie auch so zubereiten, indem man sie weich kocht und Marmelade draus macht.
Und dabei bleiben dann diese Härchen da dran?
Man muss das auch wie bei der Quitte, kann man das am besten passieren und macht ein Gelee, ne? Damit man nur den Saft hat. Das ist eigentlich die Nutzung und ich finde sie auch unheimlich schön als Tiergehölz. Ich habe das gerade eben erst beobachtet, wie die Blüten sind. Die sind so gefaltet, dass die Blütenspitzchen nach innen gehen, aber ganz flach, so ein bisschen wie eine Artischocke vielleicht, aber ganz in weiß. Also sieht total schön aus und wenn die dann aufgehen, sind sie so quittenähnlich aus.
Und es gibt tatsächlich Früchte, mit denen man nachher was machen kann. Gibt es noch weitere solche Pflanzen?
Holunder ist natürlich ganz klar, ne? Holundersirup, aber auch Holunderküchlein, Hagebutten, also die Früchte der Rosen. Das ist sehr mühsam, aber ist natürlich toll, eigene Hagebuttenmarmelade zu machen. Sanddorn ist auch hoch konzentriert an Vitamin C. Ist ein bisschen tricky, weil er halt, wie gesagt, die Dornen hat, aber da gibt es auch Möglichkeiten und das ist sehr lecker. Felsenbirne, also
die sehen nicht aus wie Birnen, ne?
Die sind ganz, ganz klein, so dunkelblau. Man hat eigentlich als Ziergehölz in vielen Gärten, weil er eine traumhaft schöne Blüte und eine tolle Herbstfärbung hat, aber die kleinen Früchte kann man auch essen.
Sehen die so aus wie dicke Heidelbeeren?
Ja, oder? So ein bisschen. Mhm. Und Wacholder. Der gemeine Wacholder, da kann man eine Menge mitmachen. Also die kann man, wenn man so ein paar davon nimmt, kann man sie als Appetitanreger nehmen, man kann Tee davon kochen. Die Beerenzapfen werden hauptsächlich als Gewürz zum Kochen benutzt. Es gibt Wacholder-Schnaps, im Gin ist er drin. Bei der Herstellung von Wein kann er mitverwendet werden, bei Gelees und Sirup. Man muss nur genau gucken, das ist der Juniperus communis, der gemeine Wacholder. Man muss sehr sorgfältig achten, dass man nicht aus Versehen Juniperus sabina erwischt, weil der ist sehr giftig.
Da ist jetzt genau die Frage, die ich gerade schon so ein bisschen im Kopf hatte. Gerade wenn man an das Wildobst rangeht, da wird es dann je nachdem ein bisschen schwierig. Also ich sage meinen Kindern immer, dass sie immer fragen müssen vorher, bevor sie irgendetwas probieren, wenn sie irgendwas pflücken. Weil es kann ja sein, dass es Beerenfrüchte gibt, die anderen ähneln.
Ja, also zum Beispiel ganz, ganz fies ist die Eibe. Ne? Die hat diese leuchtend orange-roten Früchte, die ziemlich genau aussehen wie Johannisbeeren, wenn man jetzt die Beere für sich anguckt. Die Johannisbeeren sind,
die sind
so
aber
klein
durchsichtiger, oder?
Ja, die sind ein bisschen durchsichtiger und die Johannisbeeren sind in Trauben und es ist auch ein Laubblattstrauch, ne? Und die Eibe ist eine Nadelpflanze, aber für kleine Kinder, die das vielleicht alles nicht so gucken, ne, ist das vielleicht doch ein Risiko. Und Eiben sind wirklich extrem giftig. Also da reicht
das. Das heißt, solche Wildobstsorten zu sammeln, das bleibt den Eltern überlassen.
Ja, das ist so eine Sache wie Pilze sammeln. Man sollte wirklich nur das mitnehmen, wo man sich ganz sicher ist und es lohnt sich, sich kundig zu machen. Es ist aber eine solche Bereicherung der Geschmackspalette, dass ich das durchaus empfehlen würde, sich da mal ein bisschen reinzuknien, weil es wirklich ganz tolle und spannende Sachen gibt.
Wenn man aber jetzt Holunder zum Beispiel so isst und es nicht zu Sirup macht, wenn man das jetzt so probieren würde, wäre das dann giftig?
Holunder? Nee, nee, das ist es nicht. Also,
aber man sollte es eigentlich nicht roh essen, oder?
Der schwarze Holunder, der geht, ne? Aber es gibt andere Holunderarten, da wäre es dann nicht so gut. Da bekommt man unter Umständen Brechreiz oder Durchfall oder so. Es gibt auch Holunderarten, die sind giftig, also wie auch, aber letztendlich unser Holunder, der ist, glaube ich, relativ bekannt und eindeutig identifizierbar.
Ich sehe, dass du ein Buch mitgebracht hast. Dass Sie ein Buch mitgebracht haben, wo es genau um diese alten Sorten auch geht. Das heißt Wildobst für den Hausgarten. Also wenn man sich die Sorten, wo man was von genießen kann, in den eigenen Garten setzt, da weiß man natürlich dann, was man pflücken kann, was man damit machen kann. Das ist ein Buch, was man ja wirklich als Nachschlagewerk benutzen kann, oder?
Ja, also es ist ein Nachschlagewerk und es ist also sehr genau auch beschrieben, wo die diese Pflanzen im Standort finden und auch Rezepte dabei und so auch ganz interessante Nebeninformationen. Es ist sehr gut leserlich aufbereitet und aus einem Verlag in Österreich, der früher ein landwirtschaftlicher Fachverlag war. Das heißt,
Agrarverlag heißt
genau,
der AV.
Ja, das heißt, das sind Leute aus der Praxis und das ist wirklich leicht und pragmatisch umzusetzen.
Und ein paar Rezepte sind auch noch hinten drin, wenn man nämlich nicht weiß direkt erstmal, was mache ich denn jetzt mit diesen etwas ungewöhnlichen Beeren. Wir werden uns natürlich im Laufe der Sendung auch noch mit den Klassikern beschäftigen, weil die hat der ein oder andere vielleicht sogar schon im eigenen Garten stehen. Um Beerenfrüchte geht es heute in der Domradio-Beratung mit Claudia Vogelsang, die uns jetzt einiges dazu sagen wird, hoffe ich. Denn man muss ja auch mal ein bisschen was wissen dazu, wo setze ich denn die eigentlich hin? Wenn ich also jetzt zum Beispiel Himbeeren pflanzen möchte, fangen wir einfach mit diesem Beispiel mal an. Worauf muss ich denn achten, wenn die in meinen Garten sollen oder auf den Balkon?
Also der Naturstandort von Himbeeren liegt am Waldrand. Sie sind also neben Brombeeren die Obstbeeren, die man auch in Halbschatten setzen kann. Was bei den Himbeeren allerdings unbedingt zu beachten ist, dass die ganz verrückt Ausläufer bilden, also unterirdisch sich weit verbreiten. Weshalb ich immer empfehle, dass man eine große Mörtelwanne nimmt, unten den Boden wegschneidet, die Boden eben einbuddelt und da rein die Himbeeren setzt, dann können die sich bis zum Rand der Mörtelwanne verbreitern.
Aber dann können sie doch unter der Erde noch weiter mit den Wurzeln.
So tief sind die nicht. So tief sind die nicht. Also da kommen die nicht so weit.
Ah, okay. Große Mörtelwanne, also so einmal die Arme ausgebreitet und kreisgebildet, ungefähr so eine Größe.
Die sind ungefähr 50, 60. Also man kann natürlich auch, wenn man sicher sein will, nur ein paar Löcher reinbohren, damit das abfließen kann, ne? Weil Staunässe würde ja die Wurzeln zum Faulen bringen. Aber also irgendeine Art Wurzelschutzsperre würde ich da reintun.
Also Himbeeren verteilen sich wunderbar, die Brombeeren auch, die wird man eigentlich auch dann nicht mehr so leicht los, wenn man sie hat, auch wenn sie lecker sind.
Bei den Zuchtformen geht das. Ich würde jetzt nicht wilde Brombeeren aus dem Wald in den Garten setzen, das würde ich auf gar keinen Fall tun, sondern ich würde wirklich Zuchtformen nehmen und am besten auch da gibt es wirklich aromatische Sorten ohne Dorn. Da muss man sich weniger stressen in der Pflege.
Die gibt es tatsächlich, ohne Dornen.
Ja, ja, gibt es ganz viele verschiedene
Sorten. Sind die extra so gezüchtet worden, damit man besser pflücken kann?
Oder? Ja, ist angenehmer. Und was ich zu den Himbeeren noch sagen wollte, es gibt zwei verschiedene Arten von Himbeeren. Es gibt Sommerhimbeeren und Herbsthimbeeren. Die Sommerhimbeeren sind tendenziell anfälliger für Rutenkrankheit. Das ist eine Pilzkrankheit, die zum Absterben bringt. Und das heißt, theoretisch müsste man da mit Spritzmitteln oder mit irgendwelchen Sachen drangehen, was man natürlich bei Sachen, die man essen möchte, eher nicht möchte. Deshalb empfehle ich die Herbsthimbeeren, also zum Beispiel Sorten wie Autumn Bliss oder sowas, weil...
Ab wann kann man dann ernten?
Ja, das ist eben dann so Ende August, Anfang September und ja, das ist dann auch oft nicht mehr ganz so aromatisch, also nicht so süß, weil die Sonne dann nicht immer unbedingt so da ist, ne? Also das muss man halt gegeneinander aufwägen. Idealerweise, wenn man beide pflanzt, hat man dann wirklich jetzt von Juni bis zum Herbst Himbeeren zum Naschen, was natürlich auch schön ist.
Dann muss man nur aufpassen, dass sie da eben nicht anfällig werden. Auf solche Dinge werden wir aber nochmal gleich extra eingehen. Also Himbeere und Brombeere, was ist mit der Johannisbeere? Wo gedeiht die am besten?
Ja, braucht die pralle Sonne? Johannisbeeren gehen auch für den Halbschatten. Mhm. Aber ansonsten gilt halt wirklich, die Sonne macht den Geschmack. Also je mehr Sonne, desto mehr Aroma ist halt auch drin. Also es gibt auch so Situationen wie dunklen Schatten, ja, oder eben lichten Halbschatten, wo doch relativ viel Sonne hinkommt, aber die Füße so ein bisschen im Schatten sind. Das, wenn man sich vorstellt, dass diese Pflanzen in der Natur am Waldrand vorkommen, dann kann man sich auch am besten vorstellen, wenn man sich seinen Garten anguckt, wo die dann da am besten
können passen. Die auch drinnen stehen, wenn ich jetzt also keinen Balkon habe, aber schon eine schöne, große, breite Fensterbank in der Sonne?
Habe ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass das funktioniert. Aber auf dem Balkon in Töpfen auf alle Fälle.
Es gibt ja inzwischen auch viele Möglichkeiten, dass man auch solche kleinen Pflanzen findet. Oder da habe ich auch schon mal gesehen, zum Beispiel so kleine Kirschbäumchen,
ja.
Mini klein für auf dem Balkon.
Ja, also so. Das ist die Pflanzen, die Obstgehölze sind dann auf Zwergunterlagen veredelt. Die Unterlage definiert, wie groß der Baum wird. Und da gibt es halt heute schon sehr viele Varianten. Man kann natürlich ganz toll auch Spalier ziehen. Also Brombeeren zum Beispiel müssen ja auf Schnüre oder Drähte gezogen werden, damit sich möglichst viele kurze Triebe, die dann eben Früchte bilden, ausbilden können.
Wie funktioniert das? Also was braucht man dazu im Garten?
Also letztendlich hat man einen Flock links, einen Flock rechts und zieht dann 2-3 Etagen parallel die Drähte. Ja, immer im Abstand von 30 bis 50 Zentimeter und lässt dann 3 Haupttriebe wachsen und im einen Jahr und zieht die dann im Herbst auf die Drähte, sodass die im nächsten Jahr dann ihre kleinen Fruchttriebe bilden. Und in dem Jahr, in dem die Fruchttriebe gebildet werden, werden sich dann neue Jungtriebe entwickeln. Und im Herbst schneidet man die ab, die schon Frucht getragen haben und lässt die 3 stärksten neuen stehen und zieht die dann da wieder rüber.
Okay, also das heißt, damit bekommt man mehr Früchte?
Ja, ja klar. Also das, wenn das zu viel ist, dann, ja, dann verschießt die Energie in alle möglichen Richtungen. Und gut ist halt sowohl bei Brombeeren wie bei Himbeeren, wenn man die ordentlich mit Kompost versorgt im Frühjahr, damit die haben es gerne gut und lecker.
Ja, die Johannisbeeren wissen wir jetzt auch schon ungefähr, wo die stehen. Dann haben wir noch die Erdbeeren, die ja schon irgendwie jetzt vorbei sind so ein bisschen. Da muss man wahrscheinlich gucken, dass da nicht irgendwelche Tiere, die auf der Erde rumkrabbeln, schon Appetit haben, oder?
Ja, also Erdbeeren fangen ja jetzt eigentlich erst richtig an. Bei Erdbeeren ist es so, dass man eigentlich nach dem Winter das alte Laub wegschneiden soll, um Pilzkrankheiten zu vermeiden. Und jetzt unbedingt die Blüten oder vielleicht auch schon angesetzten Früchte mit Stroh unterlegen. Zum einen kommen dann die Schnecken nicht so dran, weil das einfach zu schwierig ist, da drüber zu glitschen. Und zum anderen schützt das eben, dass die Erdkontakt haben, dass sie nicht faulen, dass sie schneller abtrocknen, wenn es regnet. Und kann man leckerer essen. Und was auch wichtig ist, die Erdbeeren vermehren sich gerne über so oberirdische Ausläufer, dass man die in den ersten 2 Jahren wegschneidet, weil das bis zu 15% mehr Ertrag gibt. Im dritten Jahr, nach dem dritten Erntejahr, sollte man aber die Mutterpflanzen wegtun, weil dann ein massiver Einbruch in der Produktion ist. Das heißt, im dritten Jahr lasse ich solche Ausläufer stehen und ziehe mir dann einfach neue Nachwuchspflanzen davon.
Wenn wir jetzt diese verschiedenen Klassikerbeeren, Himbeer, Brombeere, Johannisbeere, Heidelbeere uns anschauen, was brauchen die denn für einen Boden? Also die kann man also scheinbar ja auch nicht alle zusammenstellen.
Also bis auf Heidelbeeren können alle im normalen Gartenboden gedeihen. Und Heidelbeeren brauchen sauren Boden, also Rhododendron-Erde, wenn man nicht sowieso eher sauren Boden.
Und die brauchen eben auch eher die pralle Sonne.
Die Zuchtheidelbeeren brauchen tatsächlich wirklich Sonne, während die Wildheidelbeeren im Halbschatten bis, ja, im Schatten, ganzen Schatten gedeihen sie nicht mehr so gut, aber im Halbschatten besser aufgehoben sind.
Waldbeere, ist das dasselbe wie die Heidelbeere? Mhm. Weil die Waldbeeren, die wachsen ja auch im Schatten dann eher.
Der Begriff Waldbeere ist mir ehrlich gesagt gar nicht bekannt. Also das könnten ja Walderdbeeren sein, das könnten Heidelbeeren sein, das könnten Preiselbeeren sein. Das sind alles Pflanzen, die im Wald wachsen und Beeren sind.
Dann ist das wahrscheinlich nur der Oberbegriff, vermute ich dann mal, dass da die Waldbeere alles gemeint ist, was da im Wald an Beeren wächst. Wenn ich dann nochmal überlege, gibt es ja auch so Kreuzungen, ne? Diese Josta-Beere, was ist das denn?
Das ist eine ganz schlaue Idee. Das ist eine Kreuzung zwischen schwarzer Johannisbeere und Stachelbeere. Und die ist aromatischer und hat den tollen Vorteil, dass sie die beiden Hauptkrankheiten, die die Mutterpflanzen haben, eben nicht hat. Also braucht man weniger, hat weniger Risiko, dass man irgendwelche Gifte einsetzen muss, um gut zu ernten.
Und auch die setzt man in den Halbschatten? In normale Gartenerde?
Die packen das auch im Halbschatten, kommen aber auch mit der Sonne gut zurecht, ne?
Also pflegeleicht.
Ja.
Also da haben wir schon mal so einige Dinge gehört. Ein bisschen ansatzweise auch, dass es natürlich die Schnecken gibt oder andere mögliche Schädlinge oder Krankheiten. Welche Pflanzen setzt man daneben oder mit welchen Schädlingen hat man zu kämpfen? Darüber sprechen wir nach den Nachrichten. Beerenfrüchte sind lecker und Beerenfrüchte, die wachsen wie verrückt und man hat eine gute Ernte hinterher, das hofft man zumindest. Doch immer wieder gibt es natürlich auch mal Pech. Da gibt es nämlich auch etliche Krankheiten, die diese armen Pflanzen befallen können. Claudia Vogel, sagen, was sind das denn für welche? Welche Schädlinge, mit was hat man so zu kämpfen als Gärtner bei Beerenobst?
In erster Linie sind es Pilzkrankheiten und dann gibt es noch so komische Figuren wie einen Dickmaulrüssler. Es ist ein Schafkäfer, der kommt nachts raus und frisst an den Blättern. Und also speziell diese Dickmaulrüssler kann man mit Nematoden bekämpfen. Da geht man in ein Fachgeschäft oder auch ein Gartencenter, kriegt so ein Tütchen mit scheinbar trockenem Pulver, gießt das in eine Gießkanne, Wasser drauf und gießt den Boden der Pflanzen rundum damit. Und dann entwickeln sich diese Nematoden und gehen in die Larven der Dickmaulrüssler und fressen sich da von innen raus.
Und dann
sodass
sind sie
der Dickmaulrüssler nichts mehr zu fressen hat. Und dann sind sie weg, genau. Und da sie in der Erde bleiben, ist es auch vollkommen ungefährlich für den Menschen.
Also hinterher kann man dann durchaus sein Obst ganz normal,
ganz normal
ernten. Ja, aber ich habe jetzt hier irgendwie auch eben durchgeblättert in einem Buch, da tun mir manchmal die Pflänzlein auch leid. Da sind so wie getrocknete Johannisbeeren, die sehen so verschrumpelt irgendwie aus. Was ist damit passiert?
Es gibt die sogenannte Mummy-Berry-Krankheit. Also das ist die Molinia-Triebwelke.
Ich glaube, kann sich sowieso jetzt keiner merken. Mummy-Berry-Krankheit klingt doch viel netter.
Genau. So. Und das Fiese ist, dass der Erreger in mumifizierten Früchten, also schon in infizierten Früchten, überwintert und dann die jungen Triebe infiziert. Und dann verwelken die jungen Triebe. Oder es geht in die Früchte, in der Blüte. Und dann entwickeln die sich, aber dann fangen die an, die Farbe zu wechseln, werden so ein bisschen rosa und schrumpfen und fallen ab. Und das ist eine ziemlich schwierige Krankheit, weil wenn man das dran lässt, wie gesagt, dann geht das im nächsten Jahr weiter. Man muss also sorgfältig abgefallenes Laub, abgefallene Früchte entfernen, auch vom Boden und ganz gut zurückschneiden in das gesunde Holz, alles, was da irgendwie befallen ist, damit man das wieder loskriegt.
Wir reden jetzt gerade darüber, aber wie wahrscheinlich ist denn, dass sowas passiert?
Da ist es halt so wie beim Mensch. Ein gesunder Mensch ist sehr viel immuner gegen Sachen wie Grippe und sowas oder Schnupfen. als einer, der sowieso schon angeschlagen ist. Und bei Pflanzen kann man eben auch gucken, dass man ihnen optimale Lebensbedingungen gibt. Ja, also erstmal das richtige Klima hat, also sogenannte frühe Lagen. Die haben halt Südlage oder sind vor kalten Nordwinden geschützt, das ist nicht so Stress, ne? Und dann können die sich rascher entwickeln. Und umgekehrt, wenn jetzt Tallagen sind oder Mulden, da bilden sich sogenannte Kaltluftseen und dann ist es länger kühl, auch länger feucht. Und alles, was viel Luftfeuchtigkeit bringt, fördert Pilzkrankheiten. Und dann muss man natürlich auch der Boden stimmen. Wenn ich dann zum Beispiel, wie eben wir gesagt haben, so eine Heidelbeere in den normalen Gartenboden setze, obwohl sie sauren Boden mag, oder die Himbeere, die es gerne kalkreich hat, in die Rhododendron-Erde setze, dann ist das ein großer Stress. Dann haben die Mühe, überhaupt zu überleben. Und dann sind die natürlich viel, viel anfälliger, ne? Als wenn sie das richtig gut haben. Also
aber wenn es eben jetzt doch passiert ist und da doch eine meiner Pflanzen was abbekommen hat, was kann man tun, außer dass man sich in der von Fachleuten beraten lässt?
Ja, also auch da ist es ähnlich bei Menschen, es gibt Heiltees.
Heiltees für Pflanzen?
Ja, also bestimmte Kräuter, ne? So zum Beispiel, oder man kann Knoblauchaufguss machen gegen Mehltau. Farnkraut hilft auch gegen Rost oder gegen Mehltau. Brennnesseln helfen gegen Blattläuse. Ja, also insofern kann man tatsächlich auch von heilenden Kräutertees für Pflanzen sprechen.
Und was macht man dann mit den befallenen Blättern und Zweigen? Schneidet man die auf jeden Fall ab?
Ja, die müssen unbedingt abgeschnitten und vor allen Dingen auf keinen Fall in den Kompost geworfen werden, sondern entweder verbrennen oder in den normalen Hausmüll. Das
also
ist ganz wichtig.
Entweder bei Fachleuten beraten lassen oder aber mal einen Tee aufbrühen für die Pflanzen, damit sie wieder gesund werden. Eine spannende Geschichte. Gleich wollen wir übers Ernten natürlich auch noch sprechen, nicht nur über das Gärtnern von Beerenobst, und das kann man prima mit Kindern tun. Selbstgepflanztes Obst abpflücken und probieren, das tun nicht nur die Erwachsenen gerne, natürlich auch die Kinder, und die können sicherlich mithelfen. Wenn es ja auch in der Tat, wie wir jetzt heute gelernt haben, Brombeeren zum Beispiel gibt, die nicht pieksen, dann ist es noch ein bisschen leichter. Man kann mit Kindern prima den Garten auch so anlegen, dass die Beerenfrüchte einen schönen Platz bekommen. Claudia Vogelsang, was würden Sie empfehlen?
Ach, am schönsten ist es doch, auf die Art von der Hand in den Mund zu leben, oder?
Sobald was wächst, was raus ist, reif ist, abpflücken,
und
essen.
Bei Himbeeren und Brombeeren ist es ja sowieso so, dass nicht alles gleichzeitig reif wird. Und dann muss man sich schon zusammennehmen, wenn man seine Marmelade irgendwann haben will. Denn man erntet also das, was tagesreif ist, macht das auf ein kleines Tablett, einzeln die Pflanzen, ne? Die Früchte, und legt die so in den Gefrier. Ins Gefrierfach oder in den Gefrierschrank. Und wenn die gefroren sind, kann man sie dann in der Tüte tun. Und wenn man dann über die Tage genug hat, um eine Marmelade anzusetzen, kann man dann das auftauen und Marmelade draus machen.
Damit sie nicht vorher schon zermatschen.
Genau. Und man kann natürlich auch das auch liegen lassen, später Kuchen davon machen oder heiße Himbeeren mit Vanillesoße.
Oder eben direkt essen.
Genau.
Es gibt auch diese kleinen Erdbeeren, diese winzig kleinen, das ist sicherlich für Kinder ein großer Spaß, oder die zu pflücken und zu essen.
Nein, ich habe in meinem Garten ganz, ganz viel davon, weil ich die auch als Bodendecker benutze. Die sind sehr schön, und es gibt auch welche, die haben rosane Blütchen. Das also ist auch durchaus als Schmuck zu nutzen. Und man kann eben die ganze Saison von Anfang jetzt bis Frosteinbruch immer neue kleine Erdbeerchen finden. Das ist so ein bisschen wie Schatzsuche. Manche Kinder finden das ganz toll und manche sind sie genervt, weil sie halt so lange suchen müssen, bevor sie richtig den Mund voll kriegen, weil die halt ganz klein sind, ne? Aber ich finde das eine sehr schöne Idee. Und wenn man größere Flächen hat und dann die Sommerhitze draufkommt, das ist ein Traum. Man schwebt in einer Wolke von Erdbeeraroma. Das ist unfassbar schön.
Und die Erdbeeren, die vermehren sich auch ganz leicht, also da kann man ja auch sicherlich auch was mit tun.
Ja, also mit den Kindern ist das auch schön, wenn man die das beobachten lässt, wie diese sogenannten Erdbeerkindel sich entwickeln. Also die binden dann einfach so ein langes Fädchen in Anführungszeichen, und irgendwo an einem Punkt dann neue Würzelchen, wo sie dann kleine Blätter wieder entwickeln, und dann kann man wirklich mit der Schere irgendwann diesen Trieb abschneiden und hat neue kleine Pflanzen. Und das ist natürlich für Kinder immer schön, wenn die dann auch Pflanzenkinder sehen und Pflanzenkinder pflanzen können. Das macht denen auch total Spaß. Ja, und was ich sehr praktisch auch finde für Erwachsene sind die Hochstämme, gerade bei so pieksigen Sachen wie Johannisbeeren und Stachelbeeren, dass man die auf kleine Hochstämmchen gezogen kauft oder selbst das so zieht, dann muss man sich nicht so bücken. Und für die Kinder ist es einfach ein Spaß, weil das ist ein Baum in ihrer Körpergröße und das ist einfach ein schönes Erlebnis für die, dass sie da so an diesen Baum in Anführungszeichen hingehen können und direkt daran ernten.
Also es macht auf jeden Fall Spaß mit den ganz, ja, mit den Klassikern eigentlich, mit den Johannisbeeren, mit den Himbeeren, mit den Brombeeren.
Ja, und man kann halt auch wirklich, was ich ganz toll finde, ist so die Idee, so eine Naschhecke zu machen. Also für Kinder oder auch für sich selber, ne? Wo man dann so Verschiedenes langsetzt, also Spalier, artig gezogene Stachelbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren und Himbeeren kann man ja an Drähten langziehen und dann kann man das entweder so als Abgrenzung machen und sich dahinter einen schönen Liegestuhl hinsetzen und Bücher lesen und nebenher naschen sozusagen. Oder man kann das als eine Schnecke machen, so wie so ein kleines Labyrinth, wo die Kinder dann so immer weiter da reingehen. In dem Fall würde ich Rindenmulch als Flächenabdeckung nehmen, so. Dass man das auch räumlich besser wahrnimmt. Ja, da gibt es eine ganze Menge schöner Sachen.
Da braucht man aber dann viel Platz, wenn man das macht, oder? Wenn man das in so einer Schnecke machen möchte.
Ja, schon ein bisschen. Damit es wirkt, braucht man schon ein bisschen Raum. Das ist richtig.
Damit man sich eben auch nicht piekst, wenn man denn da durchgeht. Wie oft müssen die gegossen werden? Also auch da helfen ja Kinder immer gerne beim Gießen.
Beim Gießen ist es halt auch so, lieber ganz früh am Morgen, damit das schnell abtrocknet, wegen der Gefahr der Pilzkrankheiten. Und eigentlich sind das Pflanzen, die gut ohne zurechtkommen. Ne? Also bei Erdbeeren muss man vielleicht ein bisschen hacken, also dass man den osmotischen Zug unterbricht, indem man die oberste Erdschicht abhebt, gewisserweise. Und da muss man am ehesten auch mal wässern, aber sonst wirklich nur, wenn man sieht, dass die Blätter echt schlapp sind. Und das passiert ausgesprochen selten.
Auch bei den Heidelbeeren? Wenn die stark Sonne brauchen, dann werden die ja wahrscheinlich schneller ausgetrocknet sein.
Bei den Heidelbeeren ist es, ja, bei den Zuchtheidelbeeren, die in der Sonne stehen, muss man gucken, dass sie schön feucht sind. Das ist richtig.
Was tut man da eben, damit da eben nicht die Pilze gedeihen, also nicht abends gießen? Sondern
ja, also im Sommer ist es sinnvoller, morgens ganz früh zu gießen. Ja, weil dann einfach über Tag das schneller abtrocknen kann. Während wenn man abends gießt, dann über Nacht kühle die Feuchtigkeit noch länger bleibt und dann sich mehr Pilze entwickeln können.
Beerenfrüchte, die gibt es inzwischen auch für den Balkon oder für Ihre Terrasse. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Vielleicht ist es sogar eine neue Mode. Mir ist zuletzt aufgefallen, dass es auch in Discountern kleine Pflanzen zu kaufen gibt. Nicht nur Beeren, Obst, auch Tomaten und so weiter. Und vor allen Dingen habe ich häufig gesehen, gibt es so kleine Mini-Bäumchen, wo man das Gefühl hat, aha, das ist einfach die Miniaturausgabe von dem, was man ursprünglich so kennt. Vielleicht von einem Kirschbaum oder von einer Johannisbeere oder von einer Stachelbeere, so wie eben schon beschrieben von meinem Gast Claudia Vogelsang, als wie so ein kleines Stöckchen, was hochgeht. Und oben ist dann da dieses kleine Bäumchen, was ungefähr insgesamt Kinderhöhe erreicht. Claudia Vogelsang berät uns heute in Sachen Beerenfrüchte. Beerenfrüchte für den Balkon ist jetzt das Stichwort, was ich meine, in den Raum stelle. Ist das wirklich so eine Mode?
Ja, ich denke, das ist einfach, läuft mit bei dieser Bewegung, die Menschen im Moment ganz massiv ins Grün treibt. Und ich denke, grundsätzlich ist das eine Sache, dass die Faxen dick haben von allem nur noch virtuell erfahren zu können. Die Leute wollen wieder mit allen Sinnen erleben, fühlen, riechen, schmecken und sich auch drin freuen, optisch an tollen, leckeren Früchten. Und da ist einfach eine ganz, ganz große Sehnsucht, wieder wirklich mit allen Sinnen, die sich mit der Natur zu verbinden. Und und egal wo, egal wie, ob das jetzt dieses Guerilla-Gardening ist oder ja, irgendwie ran an die Pflanze, wo auch immer. Und der Markt reagiert darauf und produziert eben jetzt auch zum Beispiel diese Zwergbäumchen von Kernobst und Steinobst. Und ja, bei Stachelbeeren und sowas gibt es diese Hochstämmchen sowieso schon länger.
Ist das unbedingt notwendig, so kleine Mini-Kirschbäumchen herzustellen, zu züchten?
Das ist halt immer so die Frage, was ist notwendig, ne? Also wenn das ein Mini-Baum ist und er sieht aus wie ein Baum, kann ich noch damit umgehen? Mit diesen Säulenobst, ja, dass letztendlich wirklich nur ein starker Trieb ist, an dem direkt die ganzen Früchte sich ansetzen, Äpfel oder Birnen oder was. Da muss ich sagen, das hat für mich was wie wenn jemand, der total zusammengebunden ist, der mit dem Finger an der Hosennaht da steht und sich gar nicht rühren darf. Also das tut mir weh, das ist für mich nicht mehr die Empfindung eines Baumes. Da kann ich mit einem Mini-Baum, der in der Form eines Baumes noch da ist, mehr anfangen.
Schmecken denn die Früchte?
Ja, da achten die schon sehr drauf, dass das schmeckt, weil das sonst ganz schnell eine kurzlebige Mode ist und das wollen die ja natürlich nicht, ne? Also sie wollen ja eine Erweiterung des Marktes haben.
Welche Beerenfrüchte sind denn für den Balkon geeignet? Machen wir es mal so rum.
Das kommt wieder auf den Balkon an. Je mehr Sonne der hat, desto mehr ist möglich. Die ganzen Halbschattenpflanzen wie Stachelbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Himbeeren, die gehen auch auf den Balkon, die kann man auch schön als Spalier ziehen.
Geht das auch, wenn der Balkon in der Vollsonne ist oder nehmen die das übel?
Nee, das geht. Man muss halt bei Balkonpflanzen und allem, was im Topf ist, immer eben mit Kopf behalten, dass das Reservoir begrenzt ist, dass eben in diesem Topf nur eine bestimmte Menge Feuchtigkeit gehalten werden kann und dann muss man eben entsprechend öfter gießen. Was, wenn das Ding direkt neben der Wohnung ist, natürlich auch kein großer Akt ist, wenn man jetzt einen Garten hat, der vielleicht, also ein Kleingarten ist oder halt auch ein Garten, der größer ist, wo man jetzt nach der Obstecke laufen müsste, ist man dann vielleicht nicht so schnell dabei. Und dann ist es, gleicht sich das aus durch die Nähe. Und man kann, also so kleine Sachen, ein bisschen Sonne gibt es ja eigentlich auf jedem Balkon, sollte man zumindest hoffen. Da kann man auf alle Fälle Erdbeeren hinsetzen. Ja, wenn es für eine größere Sonnenfläche nicht reicht, kann man immer noch Erdbeeren im Topf oder so Hängeampeln mit Erdbeeren gibt es auch. Das müsste also in jedem Fall gehen und Erdbeeren sind was Köstliches.
Je nach Größe des Balkons gehen aber vielleicht auch noch ein paar andere Sachen, oder?
Ja, also ich habe dieses Jahr einen Selbstversuch gestartet mit Physalis, die es jetzt auch vorgezogen gibt in den Gartenmärkten. Und habe parallel dazu eine im Garten und muss sagen, die im Garten ist sehr viel schneller, sehr viel größer geworden und entwickelt sich sehr viel breiter. Und die im Topf, die tut es auch gut, aber die bleibt einfach kleiner. Ich glaube, die sind schon lieber draußen. Aber der Vorteil, deshalb habe ich das dieses Jahr auch gemacht, die sind kälteempfindlich und draußen war das letztes Jahr so, dass die wirklich bis zum Frosteinbruch geblüht haben und die Früchte nicht mehr reif wurden. Und in der geschützten Atmosphäre eines Balkons hoffe ich auf längere Ernte.
Das heißt, sie wird dann zwar geringer ausfallen vielleicht, weil es kleiner bleibt, das Pflänzchen, aber dafür gibt es die Früchte nachher und sie werden schmecken.
Ja, und man kann in der Sonne natürlich auch tatsächlich ein Weinspalier ziehen, wenn man einen Südbalkon hat.
Trauben gehören zu den Beerenfrüchten?
Ja, würde ich schon sagen.
Also ein Weinspalier, also Trauben, die dann, auch wenn sie klein sind, wahrscheinlich kernlos?
Da gibt es verschiedene Sorten. Da gibt es also auch absolut balkongeeignete, die sollten dann auch nicht so sehr wuchern. Und man kann das mit Schnitt ja auch gut steuern. Man sollte nur gucken, dass man eine richtig aromatische findet. Und ich finde, die dunklen Trauben sind meistens aromatischer als die weißen.
Ein bisschen ist dann vielleicht auch noch im Spätsommer ausschlaggebend. Man möchte auf seinem Balkon ja auch sitzen und nicht nachher vielleicht, wenn da auch teilweise faule Beeren dran sind, dann die Bienen da ständig um sich haben. Spielt das eine Rolle? Gibt es da Tipps?
Ich glaube, dass es Balkon ist ja letztendlich ein Zimmer im Grünen, ne? Und wie bei Zimmern ist es halt so, man muss ein bisschen mehr aufräumen als draußen. Also man muss einfach ein bisschen mehr nachgucken und öfter. Und dann wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein, dass da großartige Mengen Früchte rumliegen. Man geht ja auch von drinnen nach draußen und so. Man will ja auch nicht da reintreten und in die Wohnung dann versauen damit. Insofern sehe ich da kein großes Problem.
Die Physalis, das war eben dieser Selbstversuch, ein Beispiel. Aber das gehört ja nicht zu den Beerenfrüchten.
Doch.
Auch?
Ja, Physalis ist auch eine Beere.
Das hätte ich jetzt nämlich nicht gewusst. Da dachte ich jetzt, da haben wir einen kleinen Exkurs gemacht.
Nee, botanisch gesehen ist übrigens die Erdbeere eine Nuss.
Wieso das?
Weil der eigentliche Samen in einem harten Kern ist, und zwar in diesen kleinen grünen Pünktchen, die in dem großen Erdbeerfruchtkörper eingelassen sind.
Also dieses Grüne oben, das ähnelt natürlich auch so ein bisschen, wenn man überlegt, ne, diese Verpackung der Haselnuss, wenn man das so verträgt,
ja.
Spannend. Botanisch gesehen ist die Erdbeere eine Nuss, wir zählen sie aber trotzdem zu den Früchten und zwar zu den Beerenfrüchten heute bei diesem Thema hier im Domradio. Gleich wollen wir noch ein bisschen tatsächlich über exotische Sorten und Kuriositäten sprechen. Die Domradio-Beratung. Heute die Gartenberatung. Es geht um Beerenfrüchte und wir wollen uns nochmal mit exotischen Sorten beschäftigen. Unsere Gartenexpertin Claudia Vogelsang hat einige Kuriositäten hier rausgesucht und sich ein bisschen eingelesen. Wir haben gerade schon gehört, botanisch gesehen ist die Erdbeere eine Nuss und die Physalis gehört auch zu den Beerenfrüchten. Was gibt es denn noch für Neuigkeiten?
Also Josterbeere hatten wir auch schon angesprochen, die Kreuzung zwischen Stachel- und Johannisbeere. Und dann gibt es Thai-Beere, Beusenbeere, Yangbeere, das sind Brombeer-Himbeer-Hybriden. Also da hat man Brombeeren mit Himbeeren gekreuzt.
Sind die dann eher dunkel oder eher rot?
Ja, das ist von Sorte zu Sorte verschieden. Und sie haben halt große Früchte, aromatisch mehr oder weniger. Oft haben sie auch keine Dornen. Und eignen sich aber eben für Marmelade und Soßen, wenn man ein bisschen mehr Masse braucht auch, ne?
Also nicht unbedingt so wie die Himbeeren zum Sohnaschen?
Nee, nicht so. Und was jetzt gerade sehr im Trend ist, sind die Goji-Beeren. Ja, also die sind so kleine, quietschorange Beerchen. Also haben mehr Carotin als eine Karotte und sehr viel Vitamin C. Und ja, angeblich die super Energiebooster gegen Müdigkeit, Stress, Gedächtnisschwäche und alles Mögliche. Und da ist halt ein Problem. Diese Goji-Beeren sind zwar absolut winterhart, aber sie sind, wenn man sie in diesen Gesundmärkten kauft, sehr teuer. Also wollen die Leute sie selber anbauen und werden aber oft mit Lithium Barbarum abgespeist. Also die eigentliche Goji-Beere ist Lithium chinensis in den Baumärkten. Wenn da nicht wirklich Lithium chinensis draufsteht, bitte nicht kaufen, weil das ist ein ganz, ganz schreckliches Unkraut. Das kriegen sie kaum mehr aus dem Garten. Sie kriegen keine Früchte, aber viel Ärger. Die Pflanze ist auch auf der Liste der invasiven Pflanzen. Ja, also da ist wirklich Vorsicht.
Also da muss man genau drauf aufpassen. Ja. Wie muss das heißen, wenn ich so eine Goji-Beere haben will?
Lithium chinensis.
Ja? Dann hat man das Richtige.
Chinensis. Und die schlechte hat auch den passenden Nachnamen, die heißt Barbarum. Ja? Also
okay, die barbarische nehmen wir nicht.
Genau, die fällt ein wie die Barbaren in ihren Garten und sie kriegen sie nicht so gut wieder raus. Eine andere Trendpflanze, die da sehr viel angenehmer ist, ist die Aronia-Beere.
Also das Trendpflanze? Ich habe noch nie was von ihr gehört. Wie sieht die aus?
Das sind Sträucher, die haben so kleine Beeren, die sehen so ein bisschen aus wie Ebereschen oder Felsenbirnen, so ganz kleine Früchte, aber ganz schwarz.
Blau, schwarz.
Mhm. In der Größe ja vielleicht auch wie schwarze Johannisbeeren. Botanisch eigentlich eher ein Kernobst, aber weil sie halt so klein sind, werden sie Beeren genannt. Und das Besondere daran ist, dass die aus dem Altai-Gebirge kommen, also bis zu minus 35 Grad aushalten und totale viele Vitalstoffe haben. Also gerade in diesen Gegenden in Russland und so ist das oft die einzige Pflanze, die den Menschen die ganzen Nährstoffe geben kann, die sie brauchen. Also die ernten die und also der Geschmack ist ein bisschen herb. Man kann Saft davon machen, in Marmelade mit reinnehmen, aber es ist halt auch, es hat ganz, ganz viel Flavonoide, Folsäure, Vitamin K, Vitamin C. Also in Polen und Russland gilt es als Heilpflanze.
Mhm.
Und ist dann auch nach Amerika gekommen und von dort aus wieder zu uns und also in der DDR gab es das auch über die Spur Russland, sage ich jetzt mal, ne, ist das viel früher angebaut worden. Da gibt es heute große Flächen und das Schöne ist, dass sie im Herbst eine wunderbare Herbstwärmung haben. Also es gibt Gebiete in Ostdeutschland, da können sie sowas wie Indian Summer erleben. Und das ganz Tolle ist, dass zumindest in vitro nachgewiesen worden ist, der Beerenextrakt hilft, oxidativen Stress zu reduzieren bei Menschen, die Operationen hatten und auch bei Chemotherapie und wenn Frauen Brustkrebsoperationen hatten. Und dass da die negativen Wirkungen signifikant reduziert werden konnten. Und das finde ich schon was ganz Tolles.
Also die wird wahrscheinlich auch in unseren Gärten überleben. Wenn die minus 35 Grad ja. Kälte überlebt, dann hat die hier kein Problem. Auch bei so einem Winter wie den, den wir zuletzt jetzt hatten. Eine Frage noch zur Physalis. Also Physalis ist eben auch eine Beerenfrucht. Ich dachte, ja. Die kommt eher aus irgendwelchen südlichen Gegenden und braucht mehr Wärme, als es hier so gibt.
Ja, die kommt aus den Anden. Und ich weiß auch nicht, also die Anden sind ja, je nachdem wie hoch man geht, ist das dann auch gar nicht so warm. Aber irgendwie ist sie tatsächlich sehr viel kälteempfindlicher und wir müssen aufpassen, auch da gibt es eine Verwandte, die schon sehr lange in unseren Gärten ist, die sogenannte Lampionsblume. Das ist die Physalis alkekengi, während die essbare Physalis, die Andenbeere, die Physalis peruviana ist. Also die, die diese leuchtend orange-roten Fruchtformen hat, ne? Die nicht essen. Die essbaren, da bleiben die blassgrün und die Früchte drin sind orange. Aber der Schutzmantel, der da ist, der ist bei der essbaren, bleibt der grün.
Also da sollte man sich, wenn man sowas sich in den Garten setzt, einfach vorher auch nochmal ganz, ganz klar machen und nicht einfach, wenn man sowas Ähnliches im Garten hat, das einfach probieren, sondern dann lieber nochmal nachschlagen, nochmal nachfragen, einen Experten dazu holen oder so etwas. Wozu man nicht unbedingt Experten braucht, aber vielleicht ein gutes Kochbuch für eine Beerenschwemme, da schafft man manchmal gar nicht alles alleine zu essen und da helfen manchmal noch die Tipps von Oma und die kriegen Sie gleich in der nächsten halben Stunde. Wer drei große Apfelbäume im Garten hat, der muss viel verarbeiten. Bei Beerenfrüchten denkt man ja, die sind so schön klein. Da kommt das nicht vor, die werden alle sofort gegessen. Aber man glaubt gar nicht, wenn da immer wieder nach dem Pflücken neue Beeren dran sind, kann das manchmal ganz schön viel sein. Und dann kriegt man es eben nicht mehr so gegessen. Was macht man also? Vielleicht die Früchte so einmachen wie bei Oma. Aber es gibt sicherlich auch noch andere Möglichkeiten. Claudia Vogelsang ist bei uns zu Gast. Unsere Gartenexpertin hat sich jetzt auch mal ein bisschen in der Küche umgetan.
Ja, und ich muss sagen, ich habe so Hunger gekriegt, allein von Anschauen dieser tollen Rezepte immer. Ich versuche mich jetzt mal kurz zu fassen. Es ist eine Fülle, es ist eine große Fülle. Man kann natürlich, abgesehen davon, sie direkt zu essen, einfrieren. Man kann Marmelade machen, man kann Saft machen, man kann sogar Wein davon machen. Wichtig ist, dass man die Früchte zur richtigen Zeit erntet. Also weder, wenn sie noch halb reif sind, weil dann sind oft Bitterstoffe drin und es schmeckt gar nicht wirklich nach der Frucht. Oder wenn sie überreif sind und schon faul werden, dann verdirbt das Eingemachte natürlich auch ganz schnell wieder. Und hier ist jetzt wirklich mal ein bisschen Ordnung und Disziplin angesagt. Man muss wirklich sehr sorgfältig arbeiten und sehr sauber, wenn man die Früchte verarbeitet. Weil sie ja auch wirklich eine Weile dann gesund bleiben sollen, wenn sie eingelagert sind. Und nicht, dass man sich diese ganze Mühe gemacht hat und nach 3-4 Wochen fängt das Ganze an zu faulen. Also da ist es wichtig, dass zum Beispiel die Gläser gut gespült sind, dass sie am besten direkt vorher nochmal mit kochendem Wasser übergegossen werden. Und man kann gut alte Gläser nehmen von alten Marmeladen oder auch gekauften Marmeladengläsern. Man sollte aber immer neue Deckel nehmen. Und zwar liegt das daran, diese Deckel haben so eine kleine Schaumstoffkissen innen drin oft. Und die sind nur einmal wirklich dicht, wenn man die zumacht. Ja, und da sieht man dann auch oft die Rillen, die sie gedrückt haben von der ersten Benutzung. Und beim zweiten Mal sind die nicht mehr so hundertprozentig dicht. Meine Mutter hat sich früher damit geholfen, dass sie so kleine Zellophan-Papierchen ausgeschnitten hat. Die in Alkohol getränkt hat und das direkt da drauf auf dieses Glas getan hat. Kann sein, dass das wirklich hilft, ich weiß aber nicht. Also
aber man kann natürlich auch einfach neue Deckel nehmen, um sicher zu gehen.
Ja.
Gelierzucker braucht man natürlich noch, wenn man Marmelade machen will. Da gibt es ja heute auch alles Mögliche so fertig, dass es dann wirklich ganz einfach ist. Man muss das Obst waschen, man muss es wahrscheinlich einmal
kurz aufkochen.
Kochen und fertig. Ein bisschen Gelierzucker rein?
Mehr oder minder. Also bei dem Gelierzucker gibt es diesen 1:1. Da sind genauso Gewichtsmenge Zucker wie Früchte. Dann gibt es 1:2 und 1:3. Man muss wissen, je weniger Zucker man hat, desto mehr Zusatzstoffe sind da drin. Ne? Ist schon eine Abwägungssache. Und dann ist es wichtig, dass man immer frischen Gelierzucker kauft, weil der im Laufe der Zeit einfach von der Wirkung her nachlässt. Und dann wird die Marmelade unter Umständen nicht so richtig fest. Das ist wichtig.
Also das ist mir jetzt völlig neu, weil ich habe immer gedacht, Zucker kann man ja eigentlich recht lange verwahren. Also kann ich doch den restlichen Gelierzucker vom vergangenen Jahr jetzt noch benutzen?
Wenn das ein 1:1 Zuckerding ist, ist da wirklich nur Zucker drin. Ne? Und dann ist dann ist aber trotzdem noch Pektin drin, das eben dieses Geliermittel
diesen
das,
Vorgang ne? da.
Mhm. Und zum Beispiel in Äpfeln ist von sich aus viel Pektin drin, in manchen Früchten auch. Und dann ist das nicht so schlimm, dann fällt das nicht so auf. Bei anderen Früchten ist das wichtiger.
Wenn man die Früchte aber eben zum Beispiel nicht zu Marmelade macht, sondern wenn man sie einfriert, dann haben wir eben schon den Tipp bekommen, dass man eben bei Beerenfrüchten, damit die nicht matschen, die so in einzelnen Lagen einfriert und dann erst in eine Tüte tut.
Ja.
Dann, wenn man sie aber auftaut, schmecken sie natürlich nicht mehr wie vorher. Da muss man sie auch zu einer Himbeersoße oder...
Nö, man kann die durchaus auch auf den Tortenboden legen. Ne? Also dadurch, dass sie ja einzeln gefroren sind, ne, kann man das durchaus auch machen. Die auf einen fertigen Tortenboden legen und gerade Himbeeren, die ja auch dann schnell zerfallen. Ne? Also
wobei bei Erdbeeren, finde ich, ändert sich der Geschmack nach dem Einfrieren.
Ja, das stimmt. Also ich friere auch eher Himbeeren ein und als Erdbeeren. Erdbeeren werden bei mir sowieso nicht so alt.
Man kann aber noch was machen, da kann sie nämlich gleich gefroren bleiben, nämlich Eis.
Ja. Ja. Und hier habe ich ein Buch, das mich auf der einen Seite total hingerissen hat, weil alleine schon die Fotos eine derartig große Lust dazu machen, auf der Stelle riesige Mengen von köstlichem Eis zu vertilgen. Und das sind auch wirklich ganz exotische Sachen, also Erdbeereis mit Balsamico oder Lakritzeis, vollkommen schwarz oder sogar Irish Stout Eis, ja. Es gibt Rezepte für Sorbet und für Milcheis und dann auch noch alles Mögliche.
Jetzt aber nicht nur speziell auf Beerenfrüchte, sondern da sind Beerenfrüchte zwar mit dabei, aber es gibt auch verschiedene andere, wirklich,
ja, wie ich
finde, sehr schräge Dinge, wenn ich hier die Bilder von weitem schon sehe. Ja. Ist es ein provokatives Buch, oder?
Ja, ist es. Also es gibt, Autor ist Ire und offensichtlich extrem katholisch erzogen worden. Das heißt, er hat ein gebrochenes Verhältnis zu seinem Glauben und meint jetzt, er muss da irgendwie teilweise... sich ein bisschen sehr auf die Sünderseite schlagen. Und die Texte sind nicht unbedingt immer erfreulich, aber die Rezepte sind derartig köstlich, dass man darüber hinwegsehen sollte. Und es ist auch eine sehr sorgfältige Anleitung, wie man das mit oder auch ohne Eismaschine so hinkriegt, dass es wirklich gut zu essen ist. Er hat zum Beispiel hier die 10 Gebote der Kühle, also wie man das Eis wirklich so herstellt, dass es richtig gut schmeckt, dass also nicht diese komischen Eiskristalle sich bilden.
Kommen wir nochmal zurück auf die Beeren. Also man kann natürlich auch eine Eissoße daraus machen, man kann aber auch ganz klassisch einfach einen Saft machen. Mhm. Auch da kann man ja sagen, man kriegt es haltbar, ne?
Ja, unbedingt. Also da gibt es Himbeersirup oder Himbeer-Zitronensirup zum Beispiel, habe ich ein schönes Rezept. Also ein Kilo Himbeeren, 65 Gramm Einmachzucker, so etwa nach 30 Minuten im Dampfgarer hat man davon einen Liter Saft. Also dann auf 3 Kilo Himbeeren ein halbes bis ein Kilo Zitronen auch den Saft auspressen und mit 1/3 Kilo Feinkristallzucker vermischen, dann alles auf 80 Grad erhitzen und abfüllen.
Wie viele Flaschen gibt das dann?
10 Flaschen vielleicht.
10 Flaschen ungefähr vielleicht. Und die kann man dann wie lagern?
Also man macht da diese ausgekochten Gummikappen drauf und oder eben, wenn man Schraubverschlüsse hat, muss man die vorher in Alkohol tauchen, damit sie sterilisiert sind. Und dann, wenn der Saft fertig ist, legt man ihn erstmal 10 Minuten flach. Und dann stellt man sie auf und dann ist gut.
Natürlich, wer Alkohol drin haben will, da gibt es auch sicherlich viele Möglichkeiten, irgendein Himbeerlikör zu machen oder sonstiges. Ja. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Einmal noch zurück zum klassischen Einmachen, wie bei Oma. Ist das heute noch Standard? Wird das heute noch gemacht?
Das ist wieder ganz groß im Kommen und ich habe hier auch ein ganz tolles Buch eingekocht, Marmeladen mit und Konfitüren mit Raffinesse, wo man dann über dieses normale, in Anführungszeichen, Oma-Marmeladenrezept rausgeht und dann sowas wie Himbeer-Litschi-Marmelade oder Heidelbeermarmelade mit Zitronengras. Also da sind wirklich mal außergewöhnliche Rezepte oder auch Chutneys. Und das Schöne ist, es ist auch nach Jahreszeiten sortiert, was eben im Sommer gut ist oder im Herbst, damit man sozusagen sich mit dem Buch durchs Jahr kochen kann. Und da sind auch wieder sehr viele Köstlichkeiten drin und Marmelade geht ja eigentlich ganz schnell.
Ich freue mich gleich schon aufs Mittagessen, aber vermutlich gibt es in der Kantine nichts mit Beerenobst heute. Vielleicht muss ich dann nachher selber nochmal irgendwo hingehen und Obst kaufen. Wir wollen gleich noch mal ein paar Tipps zusammenfassen hier in der Domradio-Beratung heute rund um die Beerenfrucht. Uns läuft hier schon das Wasser im Munde zusammen. Es ist einfach lecker, was man mit den Beerenfrüchten alles so zaubern kann. Vom Saft über den Wein oder einfach eine Marmelade, einfach so essen. Einfach heiß machen übers Eis als Soße. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Viele Bücher haben wir eben ganz kurz angesprochen, die Claudia Vogelsang mitgebracht hat. Da sind wirklich sehr sehens- und lesenswerte Exemplare dabei. Es gibt aber auch welche, die sind eigentlich eher so als Nachschlagewerk gedacht. Und bei manchen kann man sich vermutlich einfach in den Liegestuhl draußen in den Garten setzen und ein bisschen ja einfach genießen, was man da sieht und was man da lesen kann. Aber jetzt, Claudia Vogelsang, gibt es ein Highlight von den Büchern, die Sie heute mitgebracht haben, wo Sie sagen, damit setze ich mich in den Liegestuhl?
Ja, das ist ganz, ganz eindeutig und das heißt Wilde Beeren, Früchte und Wurzeln und ist ein Kölner Verlag, ein Fackelträger Verlag und das Tolle ist, jede einzelne Pflanze wird am Anfang mit einem Foto dargestellt, wo man die Wurzeln, die Pflanze und die Blüte erkennen kann, wird beschrieben, wo sie wächst, ganze Menge Hintergründe, Standort, Heilwirkung und dann ganz tolle Rezepte dazu. Ganz wunderschön und sehr breit angelegt. Und manches, was ich bisher als Unkraut verflucht habe, kann ich jetzt in Zukunft einfach lecker verspeisen. Das finde ich auch ganz toll. Da sind eben auch viele Beerenrezepte, aber nicht nur.
Aber die Beeren, zum Beispiel wie hier die wilde Heidelbeere, die da gerade aufgeschlagen ist, die kann man wirklich in so groß sehen, dass ich das Gefühl habe, das ist so die echte Größe. Also dass man wirklich
eins zu eins
das Bild daneben halten kann und sehen kann, aha, von den Blättern her, von dem von den Stängeln, von den Früchten, von den Wurzeln, aha, das ist wirklich genau die richtige,
dass man es nicht verwechselt. Toll. Und was ich halt auch schön finde, auch hier ist es so, der Unterschied, also sortiert nach Sommerpflanzen und Herbstpflanzen, nach Jahreszeiten, sodass man da nicht selber suchen muss, wenn man jetzt kein Profi ist und sowieso weiß, wann was reif ist oder blüht oder so. Das finde ich sehr, sehr hilfreich. Und das sind ganz köstliche Sachen. Zum Beispiel Weißdorn-Birnen-Quark-Creme. Finde ich ausgesprochen lecker. Also Weißdornbeeren wären jetzt nicht unbedingt meine erste Idee gewesen, aber warum nicht, ne?
Also manchmal gibt es natürlich auch Ideen, die man dadurch, wo man merkt, das, was sowieso in meinem Garten wächst, das kann ich also nehmen. Vielleicht wächst bei dem einen oder anderen eine Felsenbirne und er hat vor der Sendung noch nicht gewusst, dass man die verspeisen kann. Und dann gibt es da eben passend dann noch Rezepte. Es gibt aber auch natürlich gute Nachschlagewerke, gerade wenn man eben nicht genau weiß, was wächst da am Wegesrand, wo ich ständig vorbeikomme, wo viel Früchte dran sind. Kann man das essen oder auch im Garten, im eigenen Garten, dass man nicht so ganz sicher ist, ob das genießbar ist, da gibt es ein Wissen für Kleingärtner?
Ja.
So ein Nachschlagewerk aus dem Ulmer Verlag. Für wen ist das gedacht?
Das ist letztendlich für jeden, der irgendwie Obst oder Gemüse anbauen möchte, weil sehr differenziert erklärt wird, wie die Pflanze aussieht, was man damit machen kann, wo sie am besten wächst, wann man sie wie anbaut und vor allen Dingen auch ganz viele Fotos zu verschiedenen Sorten und Informationen, welche Sorte zum Beispiel in irgendeiner Weise pilzgefährdet ist, welche robust ist.
Erinnert mich so ein bisschen an so ein klassisches Bestimmungsbuch. Oben sind die Fotos, ja. Unten sind so tabellenartig Stichworte dazu. Wann pflanze ich die an, wann ernte ich die? Und so ein bisschen stichwortartiger, eher wie so ein kleines Lexikon.
Würde ich auch eher so in die Richtung sagen. Und es ist ein großes Kapitel eben zu Schädlingen und Gemüsekrankheiten oder Obstkrankheiten. Auch mit ganz vielen Bildern und mit großen Listen, wie man dann diese Sachen bekämpfen kann.
Als ich hier reingeschaut habe, war ich sehr erstaunt, wie viele unterschiedliche alleine rote Johannisbeeren es gibt. Da gibt es eben nicht nur eine Sorte, die haben alle sehr spannende, exotische Namen und vielleicht macht es ja dann auch mal Spaß rauszufinden, wenn Sie eine im Garten haben, welche von denen denn bei Ihnen gerade steht.
Das glaube ich auch, dass das ein großer Spaß ist und dann Beeren und Obst von dem landwirtschaftlichen Agrarverlag aus Österreich haben wir noch eins, was eben auch noch andere Obstsorten vorstellt, vom gleichen Säfte, Sirup und Co. Toll, richtig toll. Für die ganz Verrückten gibt es sogar ein Buch, wie man selber Wein machen kann. Da ist alles drin, ist aber hochtechnisch und wirklich nur für die, die unbedingt in den Weinbau gehen möchten.
Also, wir sind heute eingetaucht in die Welt der Beerenfrüchte in unserer Domradio Gartenberatung mit Claudia Vogelsang. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Dagmar Peters. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und vielleicht haben Sie heute auch noch die Möglichkeit, ein paar leckere Beeren zu genießen.